Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Lila Hansgauer Kache. Naha. Waka heja lila ota hippie schni. Chalila shanti maschice. Waka heja yamini ubicha bluha. Miriam, na Marcel, na Makoluka, Ivica Kiapi, na Hatra Koja, wa, bluha, Aurelia, Echiap, Elila, Iomakpi, Lila, Washtewalake. Das war jetzt in der Sprache der Lakota, in der Sprache der Sioux, beziehungsweise wer keine Ahnung hat, der sagt dann immer die Sioux, aber sie heißen tatsächlich Sioux oder sie selber nennen sich die Lakota. Die Sprache habe ich gelernt, weil ich über sie schreibe. Und wenn man Menschen verstehen möchte, dann muss man ihre Sprache sprechen. Logisch, oder? Und deswegen spreche ich Lakota, deswegen spreche ich auch Italienisch. Ich spreche fließend Englisch und ich kann auch ein bisschen Deutsch. Genau. Sprache war in meiner Familie immer sehr wichtig. Mein Vater war auch Schriftsteller. Der hat immer, wenn ich dann als Kind gekommen bin, Papa, tust du mir helfen? Dann kam tutentuter Nachtwächter. Sprich vernünftig. Also ich bin geschliffen worden, deutsche Sprache anständig zu gebrauchen. Und warum ich über Indianer schreibe, kann ich gar nicht sagen. Als Autorin hat man einfach Bilder im Kopf. Und warum bei meinem ersten Roman ich das Bild hatte von einer Frau, einer Indianerin, die im Schnee kniet und um ihren Mann trauert, weiß ich nicht. Das war einfach da. Daraus sind dann 1000 Seiten geworden. Und ich schreibe historische Romane für Erwachsene, aber nachdem ich 3 Kinder habe, die heißen Miriam, Marcel und Marco Luca, die habe ich nämlich auch vorgestellt, da haben die sich beschwert, warum schreibst du immer nur für die Großen, schreib doch mal was für uns. Und dann habe ich angefangen, eben auch Kinderbücher zu schreiben. Und dieses Jahr war ich besonders fleißig. Ich habe einen historischen Roman gerade rausgebracht. Da lese ich später in Halle 3 um 15 Uhr draus. Und 2 Kinderbücher. Die waren einfach plötzlich in meinem Kopf. Da muss ich sie nur noch schreiben. Das geht dann schnell. Wenn ich auch nicht so viel recherchieren muss. Meistens kenne ich mich bei den Völkern aus, über die ich schreibe. Vor allen Dingen, wenn es um die Kinderbücher geht. Und da ich ganz viele indianische Freunde habe, erfahre ich natürlich auch ganz viele Geschichten. Manchmal ist das ganz lustig. Die sitzen dann bei mir am Frühstückstisch und erzählen mir irgendwelche tollen Sachen. Und dann schauen die mich an. Kirstin, don't use it in your books. Kerstin, das schreibst du aber nicht in deinen Büchern. Das tue ich dann auch nicht. Und es gibt auch Informationen, die ich kriege, wo es dann heißt, das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Da muss ich dann im Buch immer so drumherum schreiben oder einen Witz draus machen oder eine andere Geschichte erzählen. Aber weil die mir sehr wichtig sind, meine besten Freunde sind tatsächlich Indianer. Ich bin auch da in 2 Familien adoptiert. Mache ich das nicht. Es könnte ja sein, dass die irgendwann mal auf Englisch erscheinen. Dann kriege ich mächtig Ärger. Wenn dann Dinge drinstehen, wo es hieß, Kirstin, don't use it in your books. Genau. Es gibt aber Indianer, die können gut Deutsch. Die haben meine Bücher schon gelesen. Und eine war so begeistert, eine Blackfoot, die hat mir diese Feder als Anerkennung überreicht und deswegen darf ich diese Adlerfeder auch tragen. Sonst trage ich eher sowas nicht. Ich laufe jetzt nicht im Indianerkleid rum, weil dann heißt es wieder, Kirstin, you are not an Indian woman. Why are you wearing our dresses? Also dann schimpfen sie wieder. Warum trägst du unser Kleid? Du bist doch keine Indianerin, du Washichu, du. Deswegen mache ich das nicht. Obwohl das werbewirksamer wäre, dann hätte ich hier einen Fotografen stehen, ich schwör's euch. Aber das ist respektlos, das mögen die nicht. Und ich lese jetzt heute aus einem Buch vor, das ist mir wichtig. Grauer Wolf heißt das. Auf Lakota heißt Grauer Wolf, das müsst ihr euch merken. Und wer sich's bis zum Ende vielleicht merkt, bekommt von mir ein Buch geschenkt. Also aufgemerkt, Shunkmani Tutranka Chota. Einmal sage ich's noch. Shunkmani Tutranka Chota. Das heißt Grauer Wolf in der Sprache der Lakota. Genau. Und ein wichtiges Thema ist, deswegen sitzen jetzt hier, ich habe auch vorher gesagt, ich bin ganz traurig, dass hier nur so wenig Kinder sind auf Lakota. Aber das ist typisch, Weil wenn es ein bisschen ernster wird, das Thema, sind die alle weg. Die wollen entweder Yakari oder Winnetou, aber bitte nicht so viel Wahres. Ja, das, damit wollen viele gar nicht konfrontiert werden. Und deswegen freue ich mich ganz besonders über die, die jetzt hier sitzen. Super. Und alle, die jetzt hier sitzen, das meine ich jetzt ganz ernst, ja? Also ich merke, ich weiß das. Ich kenne eure Gesichter, ich kenne eure Nasen. Ja, unser Stand ist in Halle 3, E402. Alle Kinder, die jetzt hier sitzen, die dürfen zu unserem Stand nachher kommen. Die bekommen von mir ein Buch geschenkt, weil ich mich so freue. Ja? Nur die Kinder. Wobei Kinder kann ich ja großzügig auslegen. Ich bin ja selber Kind. Warum schreibe ich über Indianer? Weil ich nie erwachsen geworden bin, ja? Genau. Aber ein wichtiges Thema ist eben, man hat die Indianer besiegt. Leider. Und man hat sie in Reservationen gesperrt. Aber das war noch nicht genug. Man wollte, dass die Indianer so werden wie die Weißen. Und nachdem man ältere Menschen oder Erwachsene schlecht umerziehen kann, kam man auf die ganz tolle Idee, man hat sich gedacht, wir nehmen die Kinder und wir nehmen die Kinder und stecken sie in Schulen und trennen sie von ihren Eltern, weil ihre Eltern machen die ja nur wieder zu Indianern. Also nehmen wir den Indianern die Kinder weg, wir stecken sie in Internate und erziehen sie zu Weißen. Man nannte das to kill the Indian to save the man, um den Indianer zu töten und den Mensch zu retten. Indianer wurden damals gar nicht als Menschen angesehen. Man hat es gut gemeint. Man hat gedacht, wenn man die Kinder alle wie Weiße erzieht, dann sind das irgendwann mal Amerikaner. Und damit hat man ein gewaltiges, ich würde sagen sogar Verbrechen gemacht. Also ein richtiges Verbrechen. Ihr Kinder hier, stellt euch das mal vor. Ich nehme dich jetzt mit. Kommst in die Schule zu mir, dann darfst du kein Deutsch mehr sprechen. Ich schneide dir deine Haare ab bis auf die Schultern, weil die sind so viel zu lang. Und nach 10 Jahren darfst du wieder zu Mama und Papa nach Hause. Denkt euch das mal nach. 10 Jahre weg sein von den Eltern. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee. Genau. Und dann dürft ihr die Sprachen nicht mehr sprechen. Und wenn ihr sie sprecht, dann wird euch der Mund mit Seife ausgewaschen. Und es gab auch Schulen, da hat man Kindern, und zwar kleinen Kindern, mit einer Nadel die Zunge durchstochen. Weil das war eine heidnische Sprache, das war ja die Sprache des Teufels. Deswegen sollten die Kinder das nicht sprechen. Es waren also ganz schlimme Dinge, die da passiert sind. Darüber gibt es auch Literatur für Erwachsene. Aber ich habe mir gedacht, viele von euch kennen ja wahrscheinlich Yakari, aber das ist ja für kleine Kinder und größere und ältere Kinder. Die können auch mal was lesen, was spannend ist, aber was auch erzählt, was damals passiert ist. Jetzt ist mein Buch hoffentlich nicht ganz so schlimm, weil der graue Wolf, der kommt auch in so eine Schule. Aber was sagt der Vater zum Schluss zu dem Kind? Versuch wieder heimzukommen. Und die ganze Zeit in der Ferne spukt das in seinem Kopf herum. Die ganze Zeit, immer wenn es schlimm ist und wenn er bestraft wird oder wenn er Dinge erlebt, die er gar nicht versteht, dann denkt er sich immer, und ich gehe wieder nach Hause. Und deswegen heißt das Buch auch, ein Indianerjunge will nach Hause. Ja, und ich lese euch jetzt etwas daraus vor. Ich weiß, dass immer zum Schluss die Zeit immer so knapp ist. Habt ihr bis zu diesem Punkt eine Frage, irgendetwas, wo ihr sagt, ich wollte das schon immer über Indianer wissen? Weil ich kann es meistens beantworten. Weil ich sehr viel weiß und viel recherchiere. Sonst, genau, werdet deswegen auch eingeladen zu Vorträgen und sonst was. Habt ihr eine Frage zu Indianern? Habe ich euch jetzt tot geredet? Was wollt ihr wissen? Was über die Reservationen, über die Boarding Schools heißt das, diese Internate? Ja?
Wie viele Stämme gab es insgesamt?
Stämme gab es allein in Nordamerika über 500, auch mit einzelnen Sprachen. Und das Schlimme ist, in diesen Boarding Schools durften die Kinder ja ihre Sprachen nicht mehr sprechen, habe ich gerade erzählt. Und die meisten Indianersprachen sind akut vom Aussterben bedroht. Die haben bei den Menomini zum Beispiel, ein sehr guter Freund von mir ist vom Volk der Menomini, die haben nur noch 4 Leute, die diese Sprache sprechen. Die Lakota haben nur noch 2000 Menschen, die diese Sprache fließend sprechen. Selbst wenn sie es jetzt in den Schulen wieder lernen, kommt da niemand raus, der wirklich fließend spricht. Da bin ich besser. Ich kann viel, ja. Ich kann auch Texte lesen. Aber die Sprachen sind dadurch, viele Sprachen sind komplett weg. Die Kultur ist damit weg. Die versuchen sie jetzt wieder zu beleben. Aber das ist natürlich ganz schwierig, wenn die Sprache weg ist. Aber es gab 500 verschiedene Stämme mit verschiedenen Kulturen, die auch anders gelebt haben. Ihr Kinder wisst vielleicht, dass die im Tipi gelebt haben, aber es gab auch ganz andere Wohnformen. Es gab Wigwams, Iglu, Pueblos, es gab Grassodenhäuser, also Erdhäuser. Es gab ganz verschiedene Wohnformen, ganz verschiedene Kulturen. Und ich finde, ich als Autorin, meine Aufgabe ist es, wenn ich über so ein Volk schreibe, dass ich das auch darstelle, auch diese Unterschiede in der Kultur. Das ist eine gute Frage. Wer hat noch eine Frage? Wer hatte in der Schule schon mal irgendwas mit Indianern zu tun? Habt ihr ein Indianerprojekt gemacht? Oh, was habt ihr da gemacht? Ja?
Und da sollten wir zum Beispiel so Tippis bauen.
Genau. Habt ihr was anderes gebaut wie Tippis?
Musikinstrumente.
Musikinstrumente? Was für Musikinstrumente? Aha. Und das war im Indianerprojekt. Okay. Indianer hatten sowas nicht als Musikinstrument. Ja. Ich gehe gerne in Schulen und helfe und unterstütze. Also bitte nicht Aborigines mit Indianern verwechseln. Okay. Dann habt ihr auf der Seite noch eine Frage. Ja?
Wie haben die zum Beispiel irgendwelche Werkzeuge gemacht?
Indianer waren sehr geschickt. Die haben ganz viele Werkzeuge gemacht. Die haben dafür meistens Obsidianklingen oder Steine hergenommen. Die haben geschnitzt. Die haben Splitter benutzt, um zum Beispiel Pfeilspitzen oder Waffen herzustellen. Die haben auch Speere gehabt aus Stein. Die haben Nadeln gehabt. Dann Werkzeug zum Beispiel, wenn man jetzt einen Büffel erlegt, dann hast du da die Haut und da klebt Fleisch dran und alles Mögliche. Das muss ja sauber gekratzt werden. Da hatten sie so Schabinstrumente. Also hatten ganz unterschiedliche Werkzeuge. Und Indianer waren sehr vielseitig. Es war ja jetzt nicht so, dass ein Indianer zum Bäcker gegangen ist und Brötchen gekauft hat und dann ist er zum Schuster gegangen und hat sich Schuhe gekauft, sondern ein Indianer oder eine Frau haben das selber alles herstellen müssen. Manchmal gab es Spezialisten, dass zum Beispiel ein Schild von jemand Bestimmten nur gemacht wurde, weil das auch Medizin war, ein Schutz, ein Zauber. Und der ist dann bezahlt worden dafür, dass er so ein Schild zum Beispiel herstellt. Weil jeder Indianer, der Mann musste in der Lage sein, einen Bogen und Pfeile herzustellen, ein Tier auszunehmen. Die Frauen haben alles von Mokassins, Kleid, alles hergestellt, das Essen hergestellt. Also die waren sehr vielseitig. Da gehörte sehr viel Wissen dazu, um das zu stemmen. Wir haben ja heute, sind ja wir ja spezialisiert. Ja, heute kann nicht einer alles. Meistens nicht. Ja, gute Frage. Okay, dann lese ich. Ich fange jetzt mal mit dem ersten Kapitel ein bisschen an und dann erzähle ich was von zwischendrin. Und wer das Buch dann liest, der liest einfach nochmal alles. Klar? Waschte. Genau. Grauer Wolf hockte am Morgen am Bach und ließ gedankenverloren Steine ins Wasser plumpsen. Er hatte Hunger, aber er wusste, dass im Topf seiner Mutter keine Suppe auf ihn warten würde. Er verstand es nicht, denn früher hatten sie immer genug zu essen gehabt. Seitdem sie hierher gezogen waren, in das Land, das ihnen die Weißen zugewiesen hatten, war alles anders. Die Weißen nannten es Reservation, doch für Grauer Wolf war es wie ein Gefängnis. Die Weißen hatten ihnen die Pferde und Waffen genommen, sodass der Vater nicht mehr jagen konnte. Stattdessen bekamen sie Rationen, Essenslieferungen, die so knapp waren, dass sie einfach nicht reichten, um all die hungrigen Bäuche zu stopfen. Die einzigen, die noch Waffen und Pferde besaßen, waren die Changsa-Yuha, die Mitglieder der indianischen Lagerpolizei, die ihre Brust stolz mit einem silbernen Stern schmückten. Grauer Wolf sah in ihnen Verräter. Männer, die sich mit dem Feind verbündet hatten und nun ihr eigenes Volk unterdrückten. Diese Männer hatten seltsamerweise immer genug zu essen. Sie trugen die Kleidung der Weißen und hatten sich die Haare abgeschnitten. Für Grauer Wolf war das unvorstellbar, denn in den Haaren steckte die Seele eines Menschen. Man schnitt sie nur ab, wenn man um einen Angehörigen trauerte. Seine eigenen Haare waren lang. Er hatte sie zu zwei Zöpfen geflochten und mit Otterfell umwickelt. Jeden Morgen kämmte er sich die Haare und legte sie dann wieder in ordentliche Zöpfe. So, wie seine Väter und Großväter es ihn gelehrt hatten. Er sah auf, als in der Ferne eine Staubwolke zu erkennen war. Eine Kutsche und ein Fuhrwerk der Weißen näherte sich dem Dorf, das zum Großteil noch aus weißen Zelten bestand. Nur hier und da waren schon die Hütten der Weißen gebaut worden, in denen einige Familien wohnten. Hühner scharrten in der Erde auf der Suche nach Futter. Auch sie waren ihnen von den Weißen gegeben worden. Unbeachtet lagen einige Ackergeräte in der Nähe. Bisher hatte sich niemand dazu bewegen lassen, ein Feld anzulegen. Zu viel Wind, sagten die Älteren. In der Ferne waren die Gebäude der Agentur zu erkennen, wo der Agent einmal im Monat die Ausgabe der Lebensmittel und Kleidung überwachte. Der Agent war ein fetter weißer Mann, der die Aufgabe hatte, über die Menschen zu wachen, aber in Wirklichkeit war er ein Gefängnisaufseher. Die Lakota waren besiegt. Dabei konnte sich Grauer Wolf an keine Schlacht erinnern, die sie gegen die Weißen verloren hätten. Es war der Hunger gewesen, der die Lakota zur Aufgabe gezwungen hatte. Die riesigen Büffelherden waren verschwunden und das Wild war so zurückgegangen, dass die Krieger nicht mehr genug Fleisch nach Hause brachten. Die Soldaten hatten ihnen versprochen, dass sie in der Reservation genügend Essen erhalten würden. Aber das war eine Lüge gewesen. Grauer Wolf stand auf und lief zum Tipi seiner Eltern. Sein Vater war Medizinmann. Doch man hatte ihm die Trommel und alle anderen heiligen Gegenstände weggenommen. Ihm war verboten worden, die Kranken zu besuchen, und wenn er es doch tat, dann wurde er bestraft. Heidnischer Hexenzauber, so dachten die Weißen über die heiligen Zeremonien, die sein Vater geleitet hatte. Früher war der Vater ein geachteter Mann gewesen, doch nun schlug ihm Angst entgegen. Die Mutter wurde zur Seite gedrängt, wenn sie mit ihren Lebensmittelkarten das Essen abholen wollte. Sie ertrug es schweigend und mit Stolz. Grauer Wolf aber hasste es. Manchmal war die Wut so groß, dass er sich am liebsten mit den anderen Jungen geprügelt hätte. Sein Vater fühlte den Zorn und schüttelte den Kopf. Du wirst wie unsere Feinde, wenn du dem Zorn nachgibst. Füttere niemals den bösen Wolf in dir, sonst wird er über dich siegen. Grauer Wolf hielt sich an diese Worte, auch wenn er manchmal zu platzen drohte. Wie würde die Zukunft für sein Volk aussehen? Einst waren sie stolz über die Prärie geritten, doch nun waren sie nur noch Bettler, die auf das Wohlwollen der Weißen angewiesen waren. Die Mutter hüllte sich in eine Decke und schritt hinter ihrem Mann zur Mitte des Dorfes, wo ein weißer Mann zu ihnen sprechen wollte. Ruhig setzten sich die Männer hin und warteten ab, was der Mann ihnen zu sagen hatte. Die Frauen und Kinder hockten sich dahinter und Schweigen breitete sich aus. Meist kam nie etwas Gutes heraus, wenn ein Weißer zu ihnen sprach. Der Mann hielt eine Rede mit blumigen Worten, mit denen er ihnen von einer weit entfernten Schule erzählte, in der die Kinder lesen und schreiben lernten und eine Berufsausbildung erhielten. Die Zeiten haben sich geändert. Ihr lernt nun, wie man Felder bestellt und Vieh züchtet. Eure Kinder werden in die Schulen des weißen Mannes gehen, damit sie all das lernen, was sie in der weißen Welt wissen müssen. Sie bekommen dort Kleidung und Nahrung. Es wird gut für sie gesorgt werden. In Grauer Wolf rauschte es, als er verstand, was der Mann dort wollte. Er wollte die Kinder. Der Der Mann wollte, dass alle Kinder im Alter von 6 bis 16 Wintern mit ihm gingen, um in einem weit entfernten Haus der Weißen zu leben und so zu werden wie sie. Grauer Wolf wollte kein weißer Mann sein. Er war Lakrutta. Er wurde aufgefordert, sich mit den anderen Kindern in eine Reihe zu stellen und gehorchte nur widerstrebend. Er warf seinem Vater einen verzweifelten Blick zu, doch der starrte nur ausdruckslos vor sich hin. Seine kleine Schwester klammerte sich an die Hand der Mutter und blickte ängstlich zu ihm hinüber. Sie zählte erst 5 Winter und durfte noch zu Hause bleiben. Grauer Wolf zählte 9 Winter. Und er wollte nicht weg von seinen Eltern. Er wollte nicht in die Schule des weißen Mannes. Der Mann aber ging an den Reihen der Jungen und Mädchen vorbei und zählte sie. Jedes Kind erhielt ein Schild um den Hals, auf dem stand, wie sie hießen und woher sie kämen. Sie sollten es während der langen Reise nicht abnehmen. Und dann hieß es bereits Abschied nehmen. Die Kinder durften nicht mehr in die Tippis zurück, um ihre Sachen zu holen, sondern die Mütter durften ihren Kindern nur noch schnell ein Bündel packen. »Beeilt euch«, rief der weiße Mann, »wir wollen vor der Dunkelheit noch bis zum großen Fluss kommen. Jedes Kind erhält von uns einen Beutel mit Proviant. Ihr müsst ihnen nichts mitgeben.« Vom Wagen holte er die Beutel und verteilte sie an die Kinder. Grauer Wolf nahm es in die Hände und drückte es gegen seine Brust. Sein Herz drohte zu zerspringen vor Angst und Trauer. Er wollte hier nicht weg. Ja, und die Kinder, die machen sich auf die ganz weite Reise in den Osten und erreichen dort eine Schule. Und es wird ihnen die Kleidung weggenommen, es werden ihnen die Haare abgeschnitten. Und dann sollen sie in die Schule gehen. Und jedes Kind erhält einen neuen Namen, weil die Weißen sich nämlich diese schwierigen Indianernamen nicht merken konnten. Und jetzt lese ich euch nochmal schnell vor, wie so der erste Schultag aussah. Am Morgen wurden sie von einer schrillen Trillerpfeife geweckt. Nun hieß es waschen, anziehen, Schuhe anziehen und sich dann aufstellen. Grauer Wolf hatte noch nie Schnürsenkel gebunden und hatte daher die Enden einfach in die Schuhe gesteckt. Sie waren unbequem und engten die Füße ein. Als er mit den anderen über den Hof zum Frühstücksraum geführt wurde, schlurfte er hinter ihnen her. Einige Jungen lachten ihn deswegen aus. Alle Jungen mussten sich an mehrere lange Tische setzen und dann warten. Auf der anderen Seite des Raumes saßen die Mädchen. Es war das erste Mal, dass Grauer Wolf wieder die Mädchen seines Dorfes sah. Er schluckte vor Mitleid, denn auch die Mädchen hatte man in Kleider gesteckt, die alle gleich aussahen. Und auch ihnen hatte man die Haare geschnitten. Sie waren jetzt nur noch schulterlang. Dann gab es Brot und ein wenig Marmelade. Und wieder ertrönte die Trillerpfeife und die Kinder mussten sich aufstellen und wurden in die Klassenzimmer geführt. Grauer Wolf setzte sich an ein Pult und rutschte auf dem unbequemen Stuhl hin und her. Eine weiße Frau betrat das Klassenzimmer und pochte mit einem langen Zeigestab auf das Pult. Sie hieß Frau Pritt. Sie rief einen Jungen nach dem anderen an die Tafel, schrieb den Namen darauf und ließ die Kinder den neuen Namen nachsprechen. Grauer Wolf hatte keine Ahnung, was diese seltsamen Zeichen bedeuten sollten, die die Frau an das schwarze Brett malte. Als er aufgerufen wurde, schaute er nur stur an der Frau vorbei und wenn sie ihn George nannte, dann antwortete er einfach nicht. Er hieß nicht George. Die Lehrerin schimpfte ihn, doch Grauer Wolf gab nicht nach. Er hieß Shunkmani Tutrankachota. Den ganzen Vormittag übte die Lehrerinnen mit ihnen einfache Sätze wie »Setzt euch! Steht auf!« oder »Wie heißt du?« Sie lächelte freundlich, wenn ein Junge seinen neuen Namen sagte und runzelte böse die Stirn, wenn er es nicht tat. Gegen Mittag wurden sie wieder in den Speisesaal geführt. Die Jungen setzten sich und warteten auf das Essen. Doch einige Jungen wurden aufgerufen, sich an die Wand zu stellen. Grauer Wolf war auch unter diesen Kindern. Ein Aufseher sagte etwas zu den Kindern und alle Augen wandten sich den Jungen zu, die an der Wand standen. Dann kam der Mann an zu den Jungen und fragte, wie sie hießen. Shunkmani Tutrankahota, antwortete Grauer Wolf leise. Der Mann gab ihm eine Ohrfeige. Grauer Wolf starrte ihn an. Noch nie war er geschlagen worden. Sowas gab es bei den Lakota nicht. »Wie heißt du?«, fragte der Mann drohend. Grauer Wolf schwieg, denn er wollte keine zweite Ohrfeige kassieren. Der Mann runzelte wütend die Stirn und ging zum nächsten Kind. »Und wie heißt du?« fragte er. »Martin«, antwortete ein kleiner Junge. Der Mann lächelte freundlich und ließ das Kind zum Tisch zurücklaufen. »Und wie heißt du?« fragte er den nächsten Jungen. Es war kleine Feder. Er hieß nun Harry. Alle Jungen nannten ihre englischen Namen, nur zwei weigerten sich. Der Mann ließ sie zur Strafe an der Wand stehen. Sie bekamen kein Mittagessen. »Sehen wir doch mal, wie lange ihr es ohne Essen aushaltet«, frohlockte er. Grauer Wolf fühlte den Hunger in seinem Bauch und biss die Zähne aufeinander. Er wollte nicht aufgeben. Aber er war doch nur ein kleiner Junge. Nach dem Essen durften die Kinder in den Hof hinaus und etwas Ball spielen. Das machte Spaß, auch wenn die Lehrer am Rand standen und die Kinder scharf beobachteten. Dann erhielten sie erneut Unterricht. Die Lehrerin zeigte ihnen den Buchstaben A und erklärte, dass jeder Laut mit einem Zeichen dargestellt wurde. A, wiederholte Grauer Wolf, als er aufgefordert wurde. Sehr schön, freute sich die Lehrerin. Und wie heißt du? Shunkmani Tutrankachota. Nein, du heißt nun George. Grauer Wolf senkte den Blick. Es gehörte sich nicht für ein Kind, so bockig zu sein, aber diese weiße Lehrerin wollte einfach nicht begreifen, dass der Name heilig war. Er war ihm von den Eltern gegeben worden und hatte eine besondere Bedeutung. Der Name war ein Teil von dem, was er wirklich war. Die Lehrerin erkundigte sich bei einem Kind, was denn der Name, der auf dem Schild stand, auf Englisch bedeutete. Ein Junge, der schon etwas länger in der Schule war, antwortete, Grauer Wolf. Oh, das ist wirklich ein schöner Name. Die Lehrerin versuchte es mit einem Kompromiss. Wie wäre es denn, wenn du George Grauer Wolf heißt? Verstehst du mich? George Grauer Wolf. Grauer Wolf dachte darüber nach. Die Geister würden ihn also immer noch finden, denn er würde seinen Namen behalten. Woschte, stimmte er zu. George Grauer Wolf. Und so kam es, dass Grauer Wolf das einzige Kind in seiner Klasse war, das mit zwei Namen gerufen wurde. George Grauer Wolf. Er fand die Lehrerin nun doch ganz nett. Wesentlich netter als die Aufseher. Am Nachmittag wurden sie von einigen älteren Schülern durch die Schule geführt und zum ersten Mal waren sie wieder unter sich. Sie sahen sich die Gebäude an und setzten sich dann auf die Wiese. Flüsternd unterhielten sie sich in ihrer Stammessprache und wunderten sich über all die Dinge, die sie heute gesehen und erlebt hatten. Die Älteren erzählten, dass die Tage nun immer so ablaufen würden. Trillerpfeife morgens, Trillerpfeife mittags und Trillerpfeife abends. Dazwischen Unterricht und körperliche Ertüchtigung. Aber keine Zeit, um allein durch den Wald zu streifen. Im Sommer dürfen wir manchmal in ein Ferienlager, wenn wir nicht auf den Farmen der Weißen arbeiten müssen, erzählte ein Junge. Und was ist ein Ferienlager? Erkundigte sich Grauer Wolf. Na, da dürfen wir wieder in Zelten leben und mit Pfeil und Bogen schießen. Und wieso bringen sie uns her, wenn wir dann wieder diese Dinge tun? Für Grauer Wolf ergab das keinen Sinn. Dürfen wir denn nicht im Sommer zu unseren Eltern? Nein, sie haben Angst, dass wir dann nicht mehr zurückkommen. Die Jungen senkten traurig die Köpfe. Aber wann schicken sie uns wieder heim? Wenn wir so geworden sind wie die weißen Menschen. Sie wollen, dass wir unsere Sprache und unser Leben vergessen. Ich werde es nie vergessen, meinte Grauer Wolf stolz. Ich werde heimlich meine Sprache sprechen und heimlich zu den Geistern beten. Ein älterer Junge nickte ihm zu. Wir treffen uns manchmal im Wald. Wir schleichen nachts aus dem Schlafsaal. Und dann denken wir an all die Dinge, die sie uns vergessen lassen wollen. Hat denn niemand versucht, hier abzuhauen? Die Jungen wedelten hastig mit den Händen. Sag so etwas nicht, sonst landest du im Gefängnis. Natürlich haben es Kinder versucht, aber sie sind alle geschnappt und furchtbar bestraft worden. Ist das nur eine Geschichte oder habt ihr es erlebt? Fragte Grauer Wolf. Ein Junge nickte traurig. Mich haben sie erwischt. Ich hatte mich in einer Scheune versteckt. Sie fanden mich und ich musste für einen Mond in ihr Gefängnis. Das war furchtbar, denn ich bekam nur Wasser und Brot und durfte mit niemandem reden. Grauer Wolf legte nachdenklich den Kopf zur Seite. Die Flucht musste also gut vorbereitet werden. Der Grauer Wolf hat also einen Plan. Er will auf jeden Fall weg. Und wie Indianer halt so sind, denkt er sich das nicht alleine aus, sondern er wartet auf eine Eingebung von den Geistern oder von den Ahnen. Und des Nachts betet er und er betet immer, dass ihm die Ahnen, die schon vor ihm in den Himmel gegangen sind, einen Traum schicken, wie er hier fliehen kann. Und die...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.